Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Arnold Lohaus und Marc Vierhaus. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 12 – Sprache. Im Folgenden wird ein Überblick zur Sprachentwicklung gegeben, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung in den ersten Lebensjahren liegt, da hier die wichtigsten Entwicklungsschritte stattfinden. Die Darstellung beginnt mit einer Differenzierung verschiedener Komponenten der Sprachentwicklung. Es folgt eine Beschreibung von Bezügen zwischen Sprach- und Gehirnentwicklung. Daran anschließend werden die wichtigsten Stationen der Sprachentwicklung dargestellt. Abschließend wird auf einige Spezialfälle bei der Sprachentwicklung eingegangen: bilinguale Erziehung und Gehörlosigkeit. Abschnitt 12.1 – Komponenten der Sprachentwicklung. Wenn man sich mit der Entwicklung der Sprache befasst, stellt man schnell fest, dass sich viele Teilkomponenten der Sprache unterscheiden lassen, die sämtlich Entwicklungsprozessen unterliegen. Im Folgenden sollen lediglich die wichtigsten Teilkomponenten der Sprache kurz voneinander differenziert werden. Klassisch ist dabei zunächst die Unterscheidung zwischen Syntax, Semantik, Pragmatik und Phonologie. Definition: Als Syntax wird das Regelsystem der Sprache bezeichnet, das die jeweilige Sprachgrammatik definiert. Die Semantik bezieht sich demgegenüber auf die Bedeutung der Sprache und dementsprechend also auf die Inhalte, die mit einem Wort bzw. einem Satz ausgedrückt werden. Mit Pragmatik ist das Wissen über die Verwendung von Sprache zur Kommunikation gemeint, während Phonologie sich auf das Lautsystem der Sprache bezieht. Definition Ende. Entwicklungspsychologisch bedeutet dies, dass es im Bereich der Syntax um die Entwicklung der grammatischen Sprachstrukturen geht. Im Bereich der Semantik steht die Entwicklung von Wort- und Satzbedeutungen im Vordergrund. Und im Bereich der Pragmatik die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen. Bei der Phonologie wiederum geht es um die entwicklungspsychologischen Grundlagen des Verständnisses und der Produktion des Lautsystems einer Sprache. Innerhalb der Semantik bilden die Morpheme die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten. Beispielsweise enthält das Wort Schirme zwei Morpheme. Neben dem Bedeutungsinhalt von Schirm wird durch das Anhängen eines E darauf hingewiesen, dass es sich um mehrere Schirme handelt. Innerhalb der Phonologie bilden wiederum die Phoneme die kleinsten lautlichen Einheiten. Sie charakterisieren also die einzelnen Laute, die in einem Sprachsystem vorkommen. Als weitere Komponente der Sprache wird vielfach weiterhin das metalinguistische Wissen angesehen. Es handelt sich hier um das Wissen eines Menschen über das System der Sprache. Es geht dabei insbesondere um das Wissen über die Eigenschaften von Sprache bzw. Sprachen und über den Sprachgebrauch. Ähnlich wie beim Metagedächtnis kann man dabei zwischen prozeduralem bzw. implizitem und deklarativem bzw. explizitem Wissen unterscheiden. Auch das metalinguistische Wissen unterliegt einem Entwicklungsprozess. Abschnitt 12.2 – Sprache und Gehirnentwicklung. Vor allem bei Rechtshändern werden die Sprachfunktionen überwiegend von der linken Hirnhälfte kontrolliert. Bei Linkshändern gibt es sowohl den Fall einer überwiegenden Kontrolle durch die rechte Hirnhälfte als auch eine beidseitige Lokalisation der Steuerungsfunktionen. Vor allem das Wernicke sowie das Broca-Areal werden mit Sprachfunktionen in Verbindung gebracht. Das Wernicke-Areal ist dabei im Wesentlichen für das Sprachverständnis und das Broca-Areal für die Sprachproduktion zuständig. Wie Delacoste, Horvath und Woodward 1991 zeigen konnten, ist die Spezialisierung der Hirnhälften teilweise schon pränatal erkennbar und setzt sich im Laufe der Kindheit weiter fort. Gleichzeitig zeigt sich jedoch auch, dass andere Hirnregionen diese Funktionen übernehmen können, wenn die Hirnregionen, die typischerweise für die Sprachentwicklung zuständig sind, in den ersten Lebensjahren verletzt werden. Gerade in den ersten Lebensjahren zeigt das Gehirn eine erstaunliche hohe Plastizität, um Funktionsausfälle zu kompensieren. Die hohe neurale Plastizität wird auch als wesentliche Grundlage für die besonderen sprachlichen Lernfähigkeiten von Kindern verantwortlich gemacht. Es wird überwiegend davon ausgegangen, dass es eine sensible Periode für den Spracherwerb gibt, die mit dem Abschluss der Hirnlateralisation beendet ist. In dieser Periode fällt der Spracherwerb besonders leicht und geht weitgehend ohne bewusste Lernanstrengung vonstatten. Frühe Belege für diese These stammen aus Untersuchungen an Kindern mit Vernachlässigungs- und Misshandlungserfahrungen. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs Genie. Exkurs: Fallbeispiel Genie. Der bekannteste Fall ist das Mädchen Genie, das mit 13,5 Jahren entdeckt wurde und zuvor von seinen Eltern extrem vernachlässigt worden war. Die Eltern hatten kein Wort mit dem Mädchen gesprochen, weil sie es für retardiert gehalten hatten. Das Mädchen wurde nur mit dem Notwendigsten versorgt. Bei Lautäußerungen wurde es vom Vater bestraft. Nach der Befreiung zeigte das Kind keinerlei Lautproduktion, auch kein Weinen oder Lachen. Im Anschluss fand eine intensive Sprachförderung statt. Es kam jedoch nicht mehr zu einem normalen Spracherwerb. Das Mädchen zeigte weniger Probleme beim Sprachverständnis als bei der aktiven Sprachproduktion. Die Sprachproduktion war durch eine eingeschränkte Syntax und einen stark stereotypen Sprachgebrauch gekennzeichnet. Für Details siehe Curtis, 1989. Exkurs Ende. Das Fallbeispiel Genie wird als Beleg dafür angesehen, dass die Hirnspezialisierung spätestens in einem Alter von 13,5 Jahren weitgehend abgeschlossen ist. Daher unterstützt es die These, dass ein normaler Spracherwerb nach dieser Phase stark eingeschränkt ist. Fallbeispiele dieser Art sind jedoch nicht zwingend als Beleg für diese These zu sehen, da die Missbrauchserfahrung sich auf die spätere Fähigkeit zum Spracherwerb auswirken kann. Hinzu kommt in diesem speziellen Fall, dass letztlich unklar ist, ob das Mädchen tatsächlich intellektuelle Defizite hatte, wie von den Eltern vermutet, die die sprachlichen Kompetenzen ebenfalls beeinträchtigt haben können. Es gibt jedoch auch weitere Belege dafür, dass die Sprachlernfähigkeiten während der Kindheit besonders ausgeprägt sind und danach abnehmen. So lässt sich zeigen, dass die Sprachkompetenzen bei Immigranten umso höher sind, je früher sie in einen neuen Sprachkontext gewechselt sind. Vor allem Immigranten, die schon als Kind mit einem Wechsel in einen neuen Sprachraum konfrontiert waren, hatten kaum Probleme, die neue Sprache schnell und akzentfrei zu lernen. Nach Angaben von Hakuta, Bialystok und Willey 2003 fiel dies Immigranten deutlich schwerer, wenn sie erst als Erwachsene in den neuen Sprachraum wechselten. In einer Studie von Neville und Bavillier 1999 zeigte sich weiterhin, dass auch die aktivierten Hirnareale beim Erlernen der neuen Sprache bei Kindern und Erwachsenen unterschiedlich waren, wobei eine längshemisphärische Verarbeitung verstärkt bei den Kindern zu beobachten war, während im Erwachsenenalter zusätzlich eine rechtshemisphärische Verarbeitung auftrat. Siehe zusammenfassend auch Kennison 2014. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass es Kindern in der Regel ebenfalls nicht schwerfällt, zwei Sprachen parallel zu erwerben. Kinder, die bilingual aufwachsen, weil beispielsweise ihre Eltern unterschiedliche Sprachen mit ihnen sprechen, scheinen dadurch selten verwirrt zu sein, sondern schaffen es in der Regel, beide Sprachsysteme parallel zu erwerben. Auch wenn gelegentlich zu beobachten ist, dass die Sprachkompetenzen am Anfang der Entwicklung bei einer bilingualen Erziehung in Teilbereichen etwas geringer ausgeprägt sind, wird dies in der Regel im Laufe der weiteren Entwicklung kompensiert. Das mühelose und eher beiläufige Erlernen einer weiteren Sprache in der Kindheit, das ohne bewusstes Sprachlernen erfolgt, unterstreicht die besondere Lernbereitschaft für Sprachen während der Kindheit. Abschnitt 12.3: Voraussetzungen für den Spracherwerb. Sprachwahrnehmungskompetenzen. Im Folgenden soll näher auf die einzelnen Stationen des Spracherwerbs eingegangen werden. Dabei stehen zunächst die Sprachwahrnehmungskompetenzen im Vordergrund, die eine wichtige Voraussetzung für den Spracherwerb darstellen. Die zentrale Frage lautet dabei, wie es Kindern am Anfang ihrer Entwicklung schaffen, aus der vielfältigen Sprachinformation, die sie aus ihrer Umgebung hören, relevante Spracheinheiten zu bilden. Kategoriale Wahrnehmung von Sprachlauten. Um die Sprachinformation der Umgebung zu segmentieren, muss ein Kind in der Lage sein, Sprachlaute voneinander zu unterscheiden. Die Frage ist also, ob Kinder bereits am Anfang ihrer Entwicklung Sprachlaute voneinander abgrenzen können und, darüber hinaus, ob die Abgrenzung zwischen den Sprachlauten identisch zu denen Erwachsener sind. Um zu prüfen, ob Säuglinge zwischen Sprachlauten unterscheiden können, kann man ihnen einen Sprachlaut bis zur Habituation präsentieren und ihnen danach einen anderen Sprachlaut vorspielen. Wenn der Säugling zwischen den Sprachlauten differenzieren kann, sollte es zur Dishabituation kommen. Studie: Wahrnehmungsgrenzen zwischen Sprachlauten. Eine Studie von Eimers, Sickland, Juszczyk und Vigorito 1971 ging noch einen Schritt weiter, indem sie nicht nur nachwies, dass Säuglinge Sprachlaute unterscheiden können, sondern auch, dass die Grenzen zwischen den Lauten so wahrgenommen werden wie bei Erwachsenen. Die Sprachlaute B und P, einander gegenübergestellt in den Silben Ba und Pa, unterscheiden sich beispielsweise durch eine unterschiedliche Voice-Onset-Time. Dies bedeutet, dass die Zeitdauer bis zum Einsetzen der Stimmbandvibrationen bei beiden Lauten unterschiedlich ist. Wenn man eine systematische Variation vornimmt, dann hören Erwachsene bis zu einer bestimmten Voice-Onset-Time ein B und danach schlägt die Wahrnehmung in ein P. Es ließ sich zeigen, dass Säuglinge bereits im Alter von 1 und 4 Monaten dieselben Unterscheidungen treffen. Dazu wurden ihnen Laute einer Kategorie, zum Beispiel Ba, vorgespielt, während sie an einem Schnuller saugten. Nachdem die Säuglinge habituiert waren und die Saugrate abgenommen hatte, wurde ihnen ein Laut einer anderen Kategorie, zum Beispiel Pa, präsentiert. Wenn nun die Saugrate wieder zunahm, wurde dies als Hinweis auf eine Dishabituierung und demnach auf eine Unterscheidung der Laute gewertet. Wenn die Saugrate dagegen nicht zunahm, wurde dies als Hinweis auf eine Nicht-Differenzierung gewertet, was beispielsweise bei einer Variation der Voice-Onset-Time innerhalb der Lautkategorie der Fall war. Studie Ende. Mit dieser Technik ließ sich zeigen, dass die Lautgrenzen, ab welchen die Säuglinge einen anderen Laut wahrnahmen, identisch mit denen von Erwachsenen waren. Dadurch konnte nachgewiesen werden, dass Säuglinge viele Lautkategorien wie Erwachsene unterscheiden. Siehe dazu Aslin, Juszczyk und Pisoni 1998. Eingrenzung der unterscheidbaren Sprachlaute. Es ließ sich jedoch auch zeigen, dass Säuglinge sogar mehr Lautkategorien unterscheiden als Erwachsene. Dies weist darauf hin, dass sich das Lautspektrum, das Kinder unterscheiden können, im Laufe der Entwicklung auf das Lautpotenzial einschränkt, das in dem umgebenden Sprachraum von Relevanz ist. Da nicht alle Laute in allen Sprachen eine Rolle spielen, schränkt sich die Unterscheidbarkeit allmählich auf die jeweils relevanten Laute ein. Dabei ließ sich zeigen, dass bis zu einem Alter von etwa 6 Monaten noch sämtliche Laute unterschieden werden können und dass danach eine Einschränkung auf das Lautpotenzial der jeweiligen Sprachumgebung erfolgt. Studie: Zunehmende Einschränkung der Unterscheidbarkeit von Lauten. Dies konnte beispielsweise durch eine Studie von Werker und Desjardins 1995 gezeigt werden. In dieser Studie wurden Kindern im Alter von 6 bis 8 Monaten und von 10 bis 12 Monaten Vokal- und Konsonantenpaare aus dem Englischen, aus einer indianischen Sprache sowie aus einer Hindi-Sprache präsentiert. Hier zeigten die 6 bis 8 Monate alten Kinder eine deutlich bessere Diskriminierungsfähigkeit als die 10 bis 12 Monate alten Kinder. Studie Ende. Die Eingrenzung des Lautpotenzials zeigt sich nicht nur bei der Sprachwahrnehmung, sondern auch bei der Sprachproduktion. Auch hier ist eine zunehmende Einschränkung auf das Lautpotenzial der sprachlichen Umgebung festzustellen. Abgrenzung von Spracheinheiten. Auch Säuglinge sind also bereits dazu in der Lage, Sprachlaute voneinander abzugrenzen. Gelingt es ihnen aber auch, sprachliche Einheiten in einem Sprachfluss zu identifizieren. Erst wenn ihnen dies gelingt, können sie Laute und Lautkombinationen wiedererkennen und ihnen gegebenenfalls eine Bedeutung zuweisen. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Säuglinge dazu in der Lage sind, Silben im Sprachstrom zu identifizieren. Um dies nachzuweisen, setzten Werker, Polka und Peck 1997 eine Konditionierungstechnik ein, bei der den Säuglingen beigebracht wird, ihren Kopf in eine bestimmte Richtung zu drehen, sobald sie einen Laut oder eine Lautkombination gehört haben. Wenn sie den Laut korrekt identifiziert haben, bekommen sie eine Belohnung, die beispielsweise darin bestehen kann, dass ein animiertes Spielzeug sichtbar wird. Nachdem die Kinder gelernt haben, auf die Laute und Lautkombinationen zu reagieren, wird die gelernte Lauteinheit in einen umfangreicheren Sprachtext integriert. Es stellt sich nun die Frage, ob die Säuglinge in der Lage sind, die Lauteinheit zu identifizieren. Mit dieser Technik stellten Goodsit, Morse, Verhoeve und Cohen 1984 fest, dass Säuglinge im Alter von 6 Monaten in der Lage sind, einzelne Silben, wie die Silbe ba, aus einer Reihe von Kunstwörtern wie Kobako oder Tibati herauszuhören. Studie: Fähigkeit zur Identifikation von Lautkombinationen im Sprachfluss. In einer weiteren Studie wurde Säuglingen in einer Serie von Testdurchgängen ein Tondokument vorgespielt, das aus 4 verschiedenen mehrsilbigen Kunstwörtern bestand, die ohne Pause zwischen den Wörtern aneinandergereiht waren. Im Anschluss wurden den Kindern dieselben Kunstwörter oder andere Kunstwörter vorgespielt, die dieselben Silben, aber in anderer Kombination enthielten. Die Säuglinge brachten den Kunstwörtern in neuer Kombination mehr Aufmerksamkeit entgegen, wodurch deutlich wird, dass sie die bereits bekannten Kunstworte wiedererkannt hatten. Auch dies zeigt, dass bereits Säuglinge dazu in der Lage sind, nicht nur Laute, sondern auch Lautkombinationen im Sprachfluss zu identifizieren. Siehe dazu Aslin, Safran und Newport, 1998. Studie Ende. Bei der Segmentierung von Silben und Worten nutzen die Kinder darüber hinaus Wortpausen, da sie ebenfalls darauf hinweisen, wo Spracheinheiten voneinander abzugrenzen sind. Weiterhin nutzen sie die Prosodie, also Betonung, Rhythmus und Sprechmelodie, da auch diese Sprachmerkmale Aufschluss über abgrenzbare Spracheinheiten liefern. Siehe dazu Cool 2004. Die Abgrenzung von Spracheinheiten liefert die Basis, um einzelnen Sprachelementen eine inhaltliche Bedeutung zuzuordnen. Bildung von Begriffskategorien. Die Wissensbestände, die im Laufe der Entwicklung generiert werden, entstehen nicht allein durch Informationsaufnahme und Informationsverknüpfung. Eine wesentliche Bedeutung kommt zusätzlich Kategorisierungsprozessen zu, die Ordnung in die Vielfalt der Informationen bringen, die im Organismus eintreffen. Ohne die Fähigkeit, Informationen zu kategorisieren, wäre jede Information einzigartig und es müsste jedes Mal neu entschieden werden, wie auf die Information zu reagieren ist. Kategorisierungen erleichtern also das Verständnis der Umgebung und dadurch gleichzeitig die Reaktionsbildung. Die Kategorien bilden zudem eine bedeutende Basis für die Sprachentwicklung. Die vielfach zunächst vorsprachlich gebildeten Kategorien werden mit sprachlichen Begriffen belegt. Als Folge ergibt sich ein effektiverer Umgang mit Kategorien und Kategoriemerkmalen. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass erste Kategorisierungsleistungen bereits früh im Leben eines Kindes nachweisbar sind. Für Details siehe Goswami 2001. Studie: Vorsprachliche Kategorisierung. Ein Beispiel für vorsprachliche Kategorisierungsleistungen zeigt eine Studie von Quinn und Eimers 1996, in der 3 und 4 Monate alte Säuglingen Fotografien von Tierpaaren gezeigt wurden, die jeweils einer bestimmten Tierart zugehörten. Zum Beispiel über mehrere Durchgänge hinweg Fotografien von 2 Katzen. Bei jeder Präsentation wurden 2 neue Katzen gezeigt. Nachdem die Säuglinge habituiert waren, wurde ihnen ein Bildpaar gezeigt, das neben einem Katzenfoto ein Hundefoto zeigte. Interessanterweise wurde nun die neue Tierart länger betrachtet als die bereits bekannte Tierart. Die Kinder hatten also offenbar eine Kategorie für Katzen gebildet und unterschieden diese Kategorie von Hunden. Wie eine Studie von Bill Chader 1996 zeigt, gehen die frühkindlichen Kategorisierungsleistungen noch weiter. Kinder können nicht nur Kategorien für eine spezifische Tierart bilden, sondern auch mehrere Tierarten zu einer Kategorie zusammenfassen. In dieser Studie erkannten 6 Monate alte Kinder die gemeinsamen Merkmale von Säugetieren und differenzierten sie von anderen Tierarten. Studie Ende. Zuordnung von Sprache zu Begriffskategorien. Die Kategorien werden zunehmend mit sprachlichen Begriffen belegt, wobei hier vor allem die zentrale Frage von Interesse ist, wie es Kindern am Anfang ihrer Entwicklung gelingt, eine Beziehung zwischen einer Objektkategorie und ihrer sprachlichen Bezeichnung herzustellen. Wenn die Mutter beispielsweise das Wort Hund sagt, woher weiß dann das Kind, was damit gemeint ist? Selbst wenn die Mutter dabei auf den Hund zeigt, gibt es grundsätzlich eine Vielzahl von Auffassungsmöglichkeiten. Es könnte das gesamte Tier gemeint sein, aber ebenso gut sein Fell, seine Ohren oder sein Bellen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Kinder von einer Reihe von Vorannahmen leiten lassen, wenn sie mit neuen sprachlichen Begriffen konfrontiert werden und versuchen, eine Beziehung zu dem damit Bezeichneten herzustellen. Siehe dazu Markmann 1989 oder auch Woodward und Markmann 1998. Hierzu gehören insbesondere die Ganzheitsannahme, die Taxonomieannahme und die Disjunktionsannahme. Die Ganzheitsannahme besagt, dass ein Kind davon ausgeht, dass sich in einer Benennungssituation Worte auf ganze Objekte beziehen und nicht auf Bestandteile eines Objektes. Wenn ein Erwachsener also auf ein Tier zeigt und dabei das Wort Elefant sagt, so ist die Vorannahme, dass sich das Wort auf das ganze Tier bezieht und nicht auf einzelne Teile, wie beispielsweise auf die Ohren des Elefanten oder auf den Stall, in dem er sich befindet. Die Taxonomieannahme besagt, dass das Kind davon ausgeht, dass sich in einer Benennungssituation Worte auf Objekte desselben Typs bzw. derselben Kategorie beziehen. Der Begriff Elefant bezieht sich also auf verschiedene Elefanten, aber nicht beispielsweise auf eine Assoziation zwischen dem Elefanten und dem Wärter, der sich gerade um ihn kümmert. Nach der Disjunktionsannahme geht ein Kind davon aus, dass jedes Objekt nur eine Bezeichnung hat. Wenn für ein Objekt schon eine Bezeichnung vorliegt, nimmt das Kind zunächst an, dass das neue Wort für etwas anderes steht, zum Beispiel für Objektteile oder Eigenschaften eines Objekts. Wenn jemand also auf einen Elefanten zeigt und dabei Rüssel sagt, geht ein Kind, das schon das Wort Elefant kennt, davon aus, dass nun nicht der Elefant als Ganzes gemeint sein kann, sondern ein Teil des Elefanten. Hinzu kommt, dass Kinder eine Vielzahl von Unterstützungen aus ihrer sozialen Umgebung erhalten, die auf korrekte Wortzuordnungen hinweisen und fehlerhafte Wortzuordnungen korrigieren. Auch dies trägt dazu bei, das Wortverständnis zunehmend an das Erwachsenenverständnis anzunähern. Weiterhin liefert zunehmend auch der sprachliche Kontext, in dem ein Wort verwendet wird, Aufschlüsse über seine Bedeutung. So kann ein Kind aus dem Satz »Dies ist ein Fess« schließen, dass es sich bei dem Wort »Fess« offenbar um ein Objekt handelt, während eine Verwendung in einem Satz wie »Dies ist ein fesses Tier« darauf hinweist, dass es sich bei Fess um eine Eigenschaft handelt. Wenn ein grundsätzliches Verständnis für die Struktur einer Sprache vorliegt, kann also auch der sprachliche Kontext, in dem ein neues Wort verwendet wird, Rückschlüsse auf seine Bedeutung liefern. Siehe dazu Hall, Waxman und Hurwitz 1993. Vor allem in späteren Entwicklungsabschnitten spielt der sprachliche Kontext, in dem ein Wort verwendet wird, eine immer größere Rolle. Zum Beispiel beim Lesen von Texten. Siehe dazu Nagy und Scott 2000. Die Wortbedeutungsentwicklung basiert also offenbar auf bestimmten Vorannahmen, von denen sich die Kinder leiten lassen, auf Schlussfolgerungen, die sie aus dem jeweiligen Verwendungskontext ziehen, sowie auf Hinweisen und Rückmeldungen, die sie aus ihrer sozialen Umgebung erhalten. Grundsätzlich entwickelt sich dabei das Sprachverständnis schneller als die Sprachproduktion. Der passive Wortschatz ist daher größer als der aktive Wortschatz. Es wäre jedoch eine zu starke Vereinfachung, wenn man annehmen würde, dass grundsätzlich zuerst die vorsprachlichen Kategorien gebildet werden, bevor sie mit sprachlichen Bezeichnungen belegt werden. Die Kenntnis der sprachlichen Bezeichnungen kann vielmehr umgekehrt auch neue Differenzierungsmöglichkeiten aufzeigen und damit zu einer Differenzierung der Kategorisierungsleistungen beitragen. Wenn ein Kind, das bisher alle orangefarbenen runden Früchte als Orangen kategorisiert hat, von seinen Eltern erfährt, dass es auch Mandarinen gibt, wird es möglicherweise durch den neuen Sprachbegriff dazu veranlasst, eine neue Wahrnehmungskategorie zu bilden. Laut Weinert 2004 ist also von einem reziproken Verhältnis zwischen den kognitiven Kategorisierungsleistungen und sprachlichen Bezeichnungen auszugehen. Abschnitt 12.4 Sprachproduktion. Vorsprachliche Phase. Kommunikation mit Gesten. Bevor Kinder in der Lage sind, verbal zu kommunizieren, können sie Gesten nutzen, um sich zu verständigen. So strecken kleine Kinder ihre Arme den Eltern entgegen, um auf den Arm genommen zu werden, oder sie zeigen auf Gegenstände, die sie gern haben möchten. Da Kinder auf diese Weise schon frühzeitig mit ihren Eltern kommunizieren können, gibt es mittlerweile systematische Trainings, um Eltern und Kinder in der Nutzung von Gesten zu unterstützen. Die verwendeten Gesten ähneln teilweise den Gebärdensprachen Gehörloser. Es gibt Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass ein intensives Training in der frühkindlichen Gestennutzung sich förderlich auf die Kognitions- und Sprachentwicklung auswirkt. Siehe zum Beispiel Acredolo und Goodwin 2009. Dies wird von Guidetti und Nicolades 2008 dadurch erklärt, dass sich die Hirnzentren, die die Produktion von Sprache und Gesten steuern, teilweise überlappen und sich zu einem ähnlichen Zeitpunkt entwickeln. Die längerfristigen Wirkungen auf die Kognitions- und Sprachentwicklung sind jedoch umstritten, siehe dazu Kegelmann 2009. Unbestritten sind jedoch die positiven Wirkungen auf die Eltern-Kind-Interaktion, da es sicherlich beziehungsfördernd ist, wenn es den Eltern und ihren Kindern gelingt, schon frühzeitig mit Hilfe von Gesten miteinander zu kommunizieren. Erste Worte. Über die Nutzung von Gesten hinaus beginnen Kinder schon vor der Produktion eines ersten Wortes damit, die Sprachlaute aus ihrer sozialen Umgebung zu imitieren. Siehe dazu Kuhl und Melzow 1984. Zwischen dem 6. und 10. Lebensmonat kommt es dann zu einem Plappern, bei dem einzelne Silben und Silbenkombinationen aneinandergereiht werden. Das Plappern nähert sich dabei hinsichtlich der Lautgebung und Rhythmik zunehmend den Charakteristika der Muttersprache an. Dies konnte eine Studie von de Boisson-Bardis, Sagar und Durand 1984 nachgewiesen werden, in der Erwachsenen Tonaufnahmen des Plapperns eines 8 Monate alten französischen Säuglings und anderer gleichaltriger Säuglinge mit einem anderen Sprachhintergrund, Arabisch und Kantonesisch, vorgespielt wurden. Die Erwachsenen waren mit einer deutlich überzufälligen Trefferquote dazu in der Lage, den Säugling mit französischem Sprachkontext zu identifizieren. Die Brabbelhäufigkeit nimmt wiederum ab, sobald das Kind in der Lage ist, erste Worte zu bilden. In der Phase der Einwortsätze übernimmt ein einzelnes Wort Funktionen, die sonst mit komplexen grammatischen Strukturen ausgedrückt werden. Diese Phase wird daher auch als holophrasische Phase bezeichnet. So kann der Ausruf des Wortes Milch beispielsweise bedeuten, dass das Kind Milch haben möchte. Es kann damit jedoch ebenso darauf hinweisen wollen, dass die Milchflasche auf den Boden gefallen ist und die Milch sich nun dort ausbreitet. Im Verlauf der Einwortphase kommt es zu einer Veränderung vom Gebrauch isolierter Einzelworte zur Aneinanderkettung von Worten. Die aufeinanderfolgenden Einwortäußerungen können dabei jede für sich eine ganzheitliche Funktion übernehmen, werden aber im Laufe der Entwicklung zunehmend aufeinander bezogen. Gerade am Anfang der Entwicklung bestehen noch viele sprachliche Lücken, die die Kinder mit verschiedenen Strategien zu überbrücken versuchen. Am weitesten verbreitet ist dabei die sprachliche Überdehnung. Damit ist gemeint, dass die Kinder ein Wort über den sprachlichen Kontext hinaus, in dem sie es ursprünglich gelernt haben, generalisieren. So kommt es nicht selten vor, dass das Wort Hase auch für ein Meerschweinchen, ein Eichhörnchen oder für andere kleine Säugetiere genutzt wird. Das Kind identifiziert einige gemeinsame Merkmale, wie das Vorhandensein einer Behaarung und Beinen, und nutzt die wahrgenommene Gemeinsamkeit zur Wahl desselben Wortes. Die Neigung zur Überdehnung nimmt in dem Maße ab, in dem der Wortschatz wächst und demnach die korrekten Worte bekannt sind. Nach der Produktion der ersten Worte, typischerweise am Ende des ersten bzw. Beginn des zweiten Lebensjahres, kommt es zunächst zu einem allmählichen Anstieg der Wortanzahl, die die Kinder aktiv nutzen. Die Kinder beschränken sich dabei auf einfache Worte wie Mama oder Papa und setzen darüber hinaus Vereinfachungsstrategien ein, um sich die Aussprache zu erleichtern, zum Beispiel Pfand statt Elefant. In der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres kommt es dann zu einem rapiden Anstieg des aktiven Wortschatzes, der auch als Vokabelspurt oder Wortschatzexplosion bekannt ist. Mit 20 Monaten liegt der durchschnittliche aktive Wortschatz bei etwa 170 Worten, wobei allerdings große interindividuelle Unterschiede bestehen. Wenn der aktive Wortschatz mit 24 Monaten noch unterhalb von 50 Worten liegt, gehört ein Kind zu den Late-Talkern mit einem überdurchschnittlichen Risiko für eine spätere Störung der Sprachentwicklung. Siehe dazu Grimm, 2003. Der Wortschatz wächst in den kommenden Jahren mit einer durchschnittlichen Rate von etwa 9 Worten täglich weiter an. Eine wichtige Bedeutung kommt dabei der Leistungsfähigkeit des phonologischen Arbeitsspeichers zu, der für das Ablegen sprachlichen Materials im Kurzzeitspeicher zuständig ist. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen häufig gleichzeitig Defizite im Bereich des phonologischen Arbeitsspeichers aufweisen. Siehe dazu Weinert und Grimm, 2012. Zusammenstellung von Worten zu Sätzen. Mit der Zunahme des Wortschatzes sind Kinder zunehmend in der Lage, mehrere Einzelworte zu semantischen Einheiten zusammenzustellen. Universell lässt sich beim Spracherwerb nicht nur in der Zweiwort-, sondern auch in der Mehrwortphase beobachten, dass Kinder bei ihren ersten Wortkombinationen systematisch bestimmte Satzelemente auslassen. Vorwiegend sind dies Artikel, Hilfsverben oder Funktionswörter wie Präpositionen. Da man beim Abfassen eines Telegramms vergleichbar vorgehen würde, nennt man diese Sprachform telegraphische Sprache. Der Unterschied zum Telegrammstil eines Erwachsenen besteht jedoch darin, dass viele der telegraphischen Kinderäußerungen nicht zu verstehen sind, ohne den Kontext zu kennen, in dem sie entstanden sind. Häufig sind daher nur die Sozialpartner, die gut mit einem Kind vertraut sind, wie beispielsweise die Eltern, in der Lage, sie zu verstehen. Es ist interessant, dass bereits die telegraphische Sprache bestimmten Regeln folgt. So lassen die Kinder zwar einige Satzelemente aus, folgen in der Aneinanderreihung der Satzelemente jedoch der typischen Satzstellung in der jeweiligen Sprache. So würde ein Kind den Satz »Meine Hose ist nass« möglicherweise in den telegraphischen Satz »Hose nass« verwandeln, aber nicht in »Nass Hose«. Trotz der sprachlichen Verkürzung ist die Satzbildung also bereits regelgeleitet. Unterstützende Maßnahmen durch die soziale Umgebung. Die soziale Umgebung bietet vielfache didaktische Unterstützungen bei der Sprachentwicklung von Kindern. Bei der Wortbedeutungsentwicklung sind dies vor allem didaktische Hinweisfunktionen, die den Kindern erklären, welche Bedeutung mit einem Wort verbunden ist. Dies beginnt damit, dass die Bezugsperson der Blickrichtung des Kindes folgt und ihm dabei erläutert, was es gerade sieht. Das Kind lernt dabei bereits in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, dass ein Objekt, das es gerade ansieht, eine Bezeichnung hat. Später lernt umgekehrt auch das Kind, der Blickrichtung der Bezugsperson zu folgen und auf diese Weise mit geteilter Aufmerksamkeit ein Objekt anzublicken. Durch die gemeinsame Aufmerksamkeit auf das Objekt sind die Voraussetzungen geschaffen, sich sprachliche Informationen über das Objekt anzueignen. Von didaktischer Bedeutung ist dabei zusätzlich, dass sich die Bezugspersonen in der an ein Kind gerichteten Sprache an dem Entwicklungsstand des Kindes orientieren. Charakteristisch ist dabei insbesondere die Ammensprache, auch als Babytalk bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine verkürzte Sprechweise mit besonderer Intonation und repetitiven Elementen, die in besonderer Weise den Entwicklungsvoraussetzungen eines Kindes gerecht wird und ihm die Identifikation mit sprachlichen Elementen erleichtert. Nicht nur bei der Entwicklung von Wortbedeutungen, sondern auch in der Phase der telegraphischen Sprache haben die Bezugspersonen einen wichtigen Anteil am Erwerb von Sprachstrukturen. Hilfreich für das Kind sind dabei vor allem Spracherweiterungen durch Erwachsene, die auf die telegraphischen Sprachverkürzungen von Kindern eingehen. Wenn das Kind beispielsweise Milch drin sagt, wiederholt der Erwachsene die erweiterte Sprachfassung. Ja, in der Tüte ist Milch drin. Das Kind lernt dadurch die korrekte Sprachverwendung. Allgemein lässt sich sagen, dass die Bezugspersonen also intuitiv vielfältige didaktische Strategien einsetzen, um die Sprachentwicklung von Kindern zu unterstützen. Neben den Hinweisfunktionen, die die Wortbedeutungsentwicklung unterstützen, sind insbesondere die Spracherweiterungsfunktionen und die sprachlichen Korrekturfunktionen zu nennen, die nicht nur die Wortbedeutungsentwicklung, sondern auch die Satzkonstruktion unterstützen. Entwicklung der syntaktischen Struktur. Eine wichtige Unterscheidung im Bereich der Syntaxentwicklung bezieht sich auf die Differenzierung zwischen der Tiefen- und der Oberflächenstruktur von Sätzen. Die Tiefenstruktur bezieht sich dabei auf die semantische Bedeutung eines Satzes. Die Tiefenstruktur wird mit Hilfe grammatischer Regeln in die Oberflächenstruktur übersetzt. Als Oberflächenstruktur wird das, was artikuliert wird, bezeichnet. Dieselbe Tiefenstruktur kann mithilfe unterschiedlicher Regeln in verschiedene Oberflächenstrukturen übersetzt werden. Als Beispiel hierfür kann ein Aktiv- und Passivsatz gleichen Inhalts dienen. Wie zum Beispiel der Hund jagt den Jungen oder der Junge wird von dem Hund gejagt. Trotz gleicher Tiefenstruktur lässt sich der Satzinhalt in verschiedene Oberflächenstrukturen übersetzen. Je nach den angewandten Regeln kann ein Satz leichter oder schwerer enkodiert bzw. dekodiert werden. Das Regelsystem der Grammatik wird im Laufe der Entwicklung aufgebaut, wobei einfache vor komplexeren Regeln gelernt werden. Ein jüngeres Kind wird daher eine einfache Oberflächenstruktur wählen und hat auch weniger Verständnisprobleme, wenn der Kommunikationspartner eine einfache Oberflächenstruktur wählt. So wird eine Passivkonstruktion beispielsweise von jüngeren Kindern schwerer verstanden als eine Aktivkonstruktion, weil das Kind erwartet, dass das handelnde Subjekt am Satzanfang steht und dass das Objekt des Handelns später folgt. Der Passivsatz »Der Junge wird von dem Hund gejagt« wird demnach so verstanden, dass der Junge als handelndes Subjekt den Hund jagt. Vor allem die Komplexität der zu beachtenden Regeln bestimmt über die Erwerbsabfolge bei der Syntaxentwicklung in unterschiedlichen Sprachen. Deutlich wird dies vor allem dann, wenn sich eine eindeutige Unterscheidbarkeit hinsichtlich der Komplexität von Regeln ergibt. So lässt sich beispielsweise feststellen, dass im Englischen einfache Umformungen von Aussagesätzen in Fragesätze weniger komplex sind als Umformungen, bei denen zusätzlich ein W-Wort, zum Beispiel who, where, when etc. integriert werden muss. Die empirische Erwerbsreihenfolge entspricht in der Tat der Komplexität der erforderlichen Umformungen. Da die Komplexitäten der erforderlichen Umformungsregeln jedoch selten eindeutig theoretisch bestimmbar sind, kann häufig nur die Empirie Aufschluss über die Erwerbsreihenfolge von Syntaxregeln in unterschiedlichen Sprachen geben. Ähnlich wie beim Erwerb von Wortbedeutungen finden sich auch im Bereich der Syntaxentwicklung zunächst vielfache Übergeneralisierungen von Regeln. In diesem Fall bedeutet dies insbesondere, dass Syntaxregeln auch auf Ausnahmen angewendet werden, zum Beispiel ergehte anstelle von erging. Die Anwendung auch auf die Ausnahmen indiziert dabei, dass die allgemeine Regel erkannt wurde. Durch die zunehmende Erfahrungsbildung und entsprechende Korrekturen kommt es allmählich zu einer Differenzierung zwischen den korrekten Anwendungen von Syntaxregeln und ihren Ausnahmen. Entwicklung der Sprachpragmatik. Obwohl Kinder die Bedeutung der von ihnen verwendeten Worte verstehen und grammatische Regeln nutzen, sind sie am Anfang ihrer sprachlichen Entwicklung bei weitem nicht immer in der Lage, ihre sprachlichen Kompetenzen zu einer effektiven Kommunikation mit ihrer sozialen Umgebung zu nutzen. Betrachtet man noch einmal die telegraphische Sprache, so fällt auf, dass Kinder häufig auch Inhalte auslassen, die der Gesprächspartner zum Verständnis zwingend benötigt. In frühen Entwicklungsabschnitten sind Kinder häufig noch nicht in der Lage, den Wissensstand ihres Interaktionspartners zu berücksichtigen. Sie setzen Dinge als bekannt voraus, da sie davon ausgehen, dass der Interaktionspartner über denselben Wissensstand verfügt wie sie selbst. Dass unterschiedliche Wissensstände und unterschiedliche Perspektiven vorliegen, wird im Sprachgebrauch noch nicht berücksichtigt. Die Sprache ist dementsprechend am Anfang der Entwicklung noch stark egozentrisch und geht von der eigenen Perspektive aus. Eine sozialisierte Sprache ist dagegen auf die Person bezogen, mit der man gerade spricht. Das heißt, es werden der Informationsstand, die kognitiven Kompetenzen und die emotionale Lage des anderen berücksichtigt. Die egozentrische Sprache von jüngeren Kindern im Vorschulalter lässt sich beispielsweise in Gesprächen zwischen gleichaltrigen Kindern erkennen. Hier fällt auf, dass die Gesprächsbeiträge häufig nicht aufeinander bezogen sind. Wenn das Kind »Wir haben gestern Blumen gepflückt« sagt, könnte das nächste Kind einen völlig anderen Beitrag liefern, wie beispielsweise »Ich baue gerade einen Turm mit Lego«. Beide Kinder gehen von ihrer eigenen Perspektive aus und kümmern sich nicht um die Perspektive des jeweils anderen Kindes. Im Laufe der Entwicklung steigt der Anteil der unmittelbar aufeinander bezogenen Äußerungen deutlich an. Die Fähigkeit, die Perspektive eines anderen Menschen in einem Gespräch zu berücksichtigen, ist ein bedeutsamer Aspekt der Kommunikationsfähigkeit. Hinzu kommen jedoch weitere kommunikative Kompetenzen, wie beispielsweise die Fähigkeit, auf kompetente Weise ein Gespräch zu beginnen, aufrechtzuerhalten und zu beenden. Auch bei diesen Kompetenzen zeigen sich deutliche Verbesserungen im Entwicklungsverlauf, wobei hierzu ebenfalls die wachsende Perspektivübernahmefähigkeit beiträgt. Nachdem die wichtigsten Stationen der Sprachentwicklung zusammenfassend dargestellt wurden, soll im Folgenden auf einige spezielle Probleme der Sprachentwicklung eingegangen werden. Abschnitt 12.5. Spezielle Probleme der Sprachentwicklung. Bilinguale Entwicklung. Obwohl nicht selten befürchtet wird, dass das Aufwachsen mit zwei Sprachen Kinder überfordern könnte, trifft dies nur selten zu. Es gibt viele Regionen, in denen zwei Sprachen gesprochen werden, zum Beispiel in Grenzregionen oder in Regionen, in denen neben der offiziellen Sprache auch Dialekte gesprochen werden. In all diesen Fällen wachsen Kinder zweisprachig auf und es ist nicht bekannt, dass dadurch gravierende Nachteile entstehen. Stattdessen gibt es eher Hinweise darauf, dass sowohl die kognitiven Kompetenzen als auch die metalinguistischen Fähigkeiten, also das Wissen über Sprache, von Kindern mit bilingualem Hintergrund durchschnittlich ausgeprägter sind als ohne einen solchen Hintergrund. Siehe dazu Bialystok, 2001. Zweisprachig aufwachsende Kinder erlernen die Zweitsprache wie die Erstsprache, ohne bewusste Anstrengung. Es gelingt ihnen in aller Regel, die Sprachen problemlos auseinanderzuhalten, auch wenn gelegentlich Wortlücken durch das entsprechende Wort der jeweils anderen Sprache gefüllt werden. Dies geschieht jedoch nicht aus Verwirrung, sondern ist eine Strategie zum Umgang mit Wortlücken, wie auch die Übergeneralisierung. Da die Sprachlernfähigkeiten gerade im Kindesalter besonders ausgeprägt sind, spricht einiges dafür, dieses Zeitfenster zu nutzen, um die Sprach- und Fremdsprachenkompetenzen von Kindern zu fördern. Überforderungen sind vor allem dann zu erwarten, wenn die kognitiven Kompetenzen eines Kindes gering sind. In diesem Fall würde eine Konfrontation mit einer weiteren Sprache möglicherweise die Auffassungsgrenzen des Kindes überschreiten. Problematisch kann ein bilinguales Aufwachsen weiterhin dann sein, wenn die Gefahr besteht, dass als Entwicklungsergebnis keine der Sprachen korrekt erlernt wird. Dies kommt teilweise bei Kindern mit Migrationshintergrund vor, wenn sowohl hinsichtlich der Muttersprache als auch hinsichtlich der Sprache des Landes, in das gewechselt wurde, keine hinreichende Förderung erfolgt. Voraussetzung für eine angemessene bilinguale Entwicklung ist grundsätzlich, dass eine Sprachförderung stattfindet, die ein korrektes Sprachverständnis und eine korrekte Sprachproduktion gewährleistet. Auch wenn der Spracherwerb ohne größere kognitive Anstrengung vonstatten gehen mag, ist gegebenenfalls Unterstützung durch die soziale Umgebung erforderlich. Für die Praxis: Bilinguales Aufwachsen und bilinguale Erziehung. Wenn man von den wenigen Ausnahmesituationen absieht, spricht mehr für als gegen eine bilinguale Erziehung. Dies bedeutet nicht, dass ein systematischer Unterricht erforderlich ist. Typischerweise erlernen Kinder in den ersten Lebensjahren eine Sprache beiläufig. Ein entsprechendes Sprachmodell, zum Beispiel eine Person oder Personengruppe, die regelmäßig in einer zweiten Sprache mit einem Kind spricht, kann bereits die erforderlichen Grundlagen zum Erwerb einer Zweitsprache legen. In Grenzregionen, in denen zwei Sprachsysteme überlappend vorkommen, oder in Regionen, in denen neben einer Hochsprache auch Dialekte gesprochen werden, geschieht der Spracherwerb ebenfalls dadurch, dass ein Kind regelmäßig mit zwei oder mehr Sprachsystemen in Kontakt kommt, ohne dass ein systematischer Sprachunterricht stattfindet. Auch wenn dies nicht zwingend notwendig ist, kann es für ein Kind hilfreich sein, wenn die verschiedenen Sprachmodelle konsistent jeweils ein Sprachsystem vertreten, da dies dem Kind die Zuordnung der Sprachelemente zu den einzelnen Sprachen erleichtern kann. Praxisbeispiel Ende. Gehörlosigkeit. Ein Kind, das von Geburt an gehörlos ist, hat keine Möglichkeit, auf direktem Weg aus dem Sprachinput der sozialen Umgebung eine Sprache zu erlernen. Wenn auch die Eltern gehörlos sind, wachsen gehörlose Kinder in der Regel in einem Kontext auf, in dem die Gebärdensprache zur Kommunikation genutzt wird. So wie hörende Kinder den Sprachfluss analysieren, nutzen diese Kinder die Abfolge der Gebärden als Informationsgrundlage, aus der sie natürlich und ohne bewusste Anstrengung die Gebärdensprache erlernen. Der Erwerb der Gebärdensprache erfolgt dabei weitgehend analog zur Sprachentwicklung bei hörenden Kindern. Dies beginnt schon im frühkindlichen Bereich, wenn gehörlose Kinder, die in ihrer sozialen Umgebung mit der Gebärdensprache umgeben sind, mit Gebärden zu plappern beginnen, während hörende Kinder zum gleichen Entwicklungszeitpunkt ein sprachliches Plappern zeigen. Siehe dazu Petito, Holowka, Sergio und Ostri, 2001. Die Gebärdensprache passt sich dann allmählich so an, dass erkennbare Gebärdensprachelemente produziert werden. Wenn jedoch in der sozialen Umgebung nicht in der Gebärdensprache kommuniziert wird, zum Beispiel weil die Eltern nicht gehörlos sind, müssen auch gehörlose Kinder die Gebärdensprache bewusst und systematisch erlernen. Auch hier kommt es darauf an, mit dem Erwerb frühzeitig zu beginnen, da dadurch das Erlernen erleichtert wird. Ähnliches gilt für den Erwerb des Sprechens, das für ein gehörloses Kind bewusstes und intensives Üben erfordert, da kein unmittelbares Sprachmodell zur Verfügung steht. Hier ist umfangreiche Unterstützung durch eine gezielte Frühförderung notwendig.